Das ist ein Potemkinsches Dorf, heißt es, wenn etwas vorgibt, mehr zu sein, als es ist. Das geht zurück auf den russischen Fürst Potjomkin, einen Günstling von Katharina der Großen. Bevor die Zarin 1787 durch das damals neu eroberte Krimgebiet reiste, soll Potjomkin ganze Dörfer aus bemalten Kulissen errichtet haben lassen, um das wahre, heruntergekommene Gesicht der Region zu verstecken. Solche Fake-Fassaden gibt es heute in noch viel größerem Ausmaß. Welche politischen, wirtschaftlichen und militärischen Interessen dahinter stecken, erforscht der spannende Fotoband »The Potemkin Village« von Gregor Seiler. Der Fake in der Architektur, Herr Seiler, ist ja gar nicht so leicht zu fassen. Wie haben Sie sich denn da orientiert?
Das ganze Projekt basiert auf dem Grundinteresse für Künstlichkeit, für Kulissenhaftigkeit, für Illusion und in Folge auch Desillusion. Und ausgehend von dieser Grundidee bin ich dann auf das Thema der Potemkin Village oder das Potemkinsche Dorf gestoßen. Und habe mich zuerst einmal mit dieser klassischen Bedeutung des Mythos auseinandergesetzt, sprich also das Kaschieren mit Folien, mit Tapeten und so weiter, um über den eigentlich schäbigen Zustand hinweg zu täuschen.
Das kennt und, ja eigentlich jeder, der so durch die Stadt fährt, gell? Wenn man dann sieht, Fassaden werden irgendwo restauriert. Das ist ja eigentlich schon der Beginn des Fakes, wenn dann darüber irgendwie eine neu historisierende Plakatwand hängt oder sowas.
Also ist jetzt an sich nicht unbedingt was Neues. Mir war es aber wichtig, eben wirklich auf diese Ursprungsbedeutung zurückzugehen, eben dieses Kaschieren aufgrund von politischen Ereignissen, wie zum Beispiel eben, und da bin ich auch in dieses Ursprungsland des Mythos zurückgekehrt, wo ich dann zwei Städte recherchiert habe, wo im Zuge eines Putin-Besuchs beispielsweise ganze Straßenzüge maskiert wurden, um eben die Stadt leuchten zu lassen sozusagen. Und auch eine größere Stadt im Ural, wo dann im Zuge eines Dreifachgipfels in einer ganz anderen Dimension noch einmal Gebäude und Straßenzüge kaschiert wurden, um eben über diesen eigentlichen schäbigen Zustand hinweg zu täuschen. Mir war es eben wichtig, über diese klassische Bedeutung hinaus den Begriff, den Mythos weiter zu interpretieren. Und da sind dann auch noch zwei weitere große Kapitel entstanden, diese militärische Ebene, wo eben ganz unterschiedlichen Orten der Welt verschiedene Armeen, und das ist ein Trend, der immer intensiver wird, künstliche Städte bauen, Kulissenstädte bauen, um die Soldaten für den Häuserkampf quasi vorzubereiten. Also kann durchaus als Zeichen, als Folgewirkung einer veränderten Kriegsführung gesehen werden. Und da war es mir eben auch wichtig, unterschiedliche Architekturen zu vergleichen, da eben die Entscheidung, mit verschiedenen Armeen dieser Erde zusammenzuarbeiten, je nachdem, in welchen Ländern Konflikte stattfinden, sind dann auch in Folge eben diese Kulissenstädte unterschiedlich ausgeprägt. Also mit der US Army hat man dann vor allem arabische oder eben afghanische Siedlungen entdeckt und bearbeitet, herausgearbeitet. Und beispielsweise bei europäischen Armeen, gerade wenn man mit der französischen Armee arbeitet, gibt es Architekturen, die in der Elfenbeinküste angesiedelt sein könnten, und in Zentralafrika, aber eben auch im nahen Mittleren Osten. Und mir war es eben wichtig, ein möglichst großes Spektrum dieser Architekturen dem Betrachter dann auch anzubieten.
Bei den Gefechtsübungszentren, die Sie da fotografiert haben, ist ja auch ganz spannend etwas, was einem vielleicht weniger bewusst ist. Ich meine, es wurde jetzt etwas darüber diskutiert, aber Schnöggersburg in Sachsen-Anhalt, also diese Stadt mit allem, was dazugehört, sogar Flughafen und U-Bahn, die aber allein dazu dienen soll, ab 2020, wenn es nach der Bundeswehr geht, um Häuser- und Straßenkämpfe zu üben. Also das ist etwas durchaus, was bei uns auch vor der Haustür inzwischen gelandet ist.
So ist es, ja. Und laut Auskunft der Bundeswehr ist es durchaus auch angedacht, dass Soldaten quasi im eigenen Land zum Einsatz kommen. Es ist auch als Folgewirkung zu sehen, dass urbane Kriegsführung zunehmend auch sich in Richtung Europa, in unseren eigenen Ländern hinein entwickelt sozusagen. Ein Beispiel Frankreich, durch die ganzen Attentate in den letzten Jahren hat man dann infolge massive Militärpräsenz im Land. Aber auch eben in Deutschland ist dieses Großprojekt Schnöggersburg als solches Resultat zu sehen. Und Schnöggersburg wird dann auch, wenn es dann fertiggestellt ist, die größte Anlage dieser Form in Europa sein, eben mit U-Bahn, mit Flughafen, mit Altstadt Viertel, Hochhausviertel, Industrie- und Gewerbevierteln, also wo diese Stadtstruktur alle Facetten einer städtischen Siedlung dann auch abdecken soll.
Da sind quasi wirklich knallharte wirtschaftliche und militärische Interessen, hinter der Fake-Architektur. Es gibt aber auch Fake-Architektur, wo Sehnsuchtsorte geschaffen werden. Die sind eigentlich sehr herzerweichend, fand ich in Ihrem Buch, besonders in Asien zu finden, wenn dort ganze europäische Städte, zum Beispiel deutsche Städte, holländische Städte, britische Städte, wieder aufgebaut werden als pure Kulisse.
Diese Orte sind bewusst als Wohnraum auch geschaffen worden. Nur die Idee, quasi exotisches, vor allem europäisches Flair nach China zu tragen, um eben den Bewohnern eine Art Fake-Welt auch anzubieten, dieses Konzept funktioniert nicht wirklich. Das heißt, die Städte werden zu Dutzenden gebaut und sind aber infolge dann doch nur sehr, sehr dünn besiedelt. Sie werden also gleichzeitig wieder dem Verfall preisgegeben. Die Folge ist dann eine sehr surreale Geisterstadtstimmung, wenn man so will. Und es ist gerade für einen Fotografen schon sehr spannend, sich dort durchzubewegen. Die Städte haben ja eine Dimension von teilweise bis zu 100.000 Einwohnern. Die deutsche Stadt Anting, die von diesem Speerbüro gebaut worden ist, ist zu 15%, sagen wir mal 20%, das sind so die Informationen, die mir herangetragen worden sind, bewohnt. Das heißt, der größte Teil steht leer. Man bewegt sich durch gigantische Plätze oder über gigantische Plätze, die komplett menschenleer sind. Die Geschäfte stehen leer. Man ist im Grunde mehr oder weniger auf weiten Strecken alleine.
Was denken Sie, könnte diese Enthüllung des Fakes auslösen oder was wollen Sie damit vielleicht auslösen? Das Nachdenken, das genauere Hinschauen, das sich bewusst werden, wie viel Kulissenhaftes uns umgibt?
Für mich stehen diese unterschiedlichsten Ausformungen Potemkinscher Dörfer unserer Zeit sehr gut eigentlich für die teils absurden Auswüchse unserer Gesellschaft und auch welcher Aufwand betrieben wird, um über eigentliche Tatsachen und Zustände in den Weg zu täuschen. Einerseits eben aus politischen Gründen, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen und aus soziopolitischen Gründen. Und gerade eben bei den militärischen Anlagen sieht man, welcher Aufwand betrieben wird, um diese veränderte Kriegsführung auch zu übernehmen und auch dann weiterhin die Soldaten zu trainieren.
Der österreichische Fotograf Gregor Seiler und sein Bildband The Potemkin Village erschienen im Kehrer Verlag. Herzlichen Dank, Herr Seiler.
Vielen Dank.